Ja, wir haben das letzte Mal begonnen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Und zwei wichtige Verse möchte ich nochmal nennen. Folge du mir nach. Oder in der Offenbarung gibt es noch einen Vers, der heißt, diese sind es aber, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind es aber, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Aber was für ein Vorbild hat er uns eigentlich hinterlassen? Ich glaube, das ist so wichtig zu sehen, was hat denn nicht der Herr Jesus gelebt? Er war nämlich das vollkommene Beispiel dafür, was es heißt, ein Jünger zu sein. Er hat es gelebt. Er war der wahrhaftige Jünger, der uns den Weg vorangegangen ist. Natürlich ist uns bewusst, dass kein Mensch auf dieser Erde jemals sein gelebtes Vorbild vollkommen nachleben kann. Die Größten und die Hervorragendsten, die über diese Erde schon gegangen sind, die sind nicht einmal es wert, seine Schuhriemen zu lösen. Das muss uns bewusst sein. Das ist überhaupt keine Frage. Dennoch ist jeder wiedergeborene Christ, aufgerufen, in seinen Fußspuren zu folgen. Ich nenne nochmal die 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Sein Lebensvorbild ist der perfekte Maßstab für jeden, der sagt, dass er an Jesus Christus glaubt. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Das ist der Maßstab, den das Wort Gottes nennt. Und obwohl der Sohn Gottes in jedem Bereich uns weit überlegen ist, und obwohl wir ganz genau wissen, dass unsere Nachfolge immer wieder geprägt ist auch von Versagen, gilt es trotzdem, diesem Maßstab, den der Herr Jesus gelebt hat, zu folgen. Natürlich wissen wir wiederum, dass wir erst in der Ewigkeit perfekt sind. Erst dann sind wir vollkommen. Erst dann sind wir frei von Sünde. Und trotzdem gilt es sich zuerst einmal, einige Dinge anzuschauen, wie war der Herr Jesus eigentlich, was ist es eigentlich, was er uns vorgelebt hat, um dann eifrig bemüht zu sein, diesem Vorbild zu folgen. Die Frage ist schon, wollen wir diesen Maßstab erkennen? Wollen wir ihn anwenden auf unser Leben? Oder sagen wir einfach, wir können es nicht? Auf welchen Wegen sollen wir eigentlich dem Herrn Jesus folgen? Philipper 2, Vers 5 sagt, ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Also wir werden vom Wort Gottes aufgefordert, die gleiche Gesinnung zu haben, wie Jesus Christus hatte. Oder Epheser Kapitel 5, ich nenne noch ein paar Beispiele, dass sie uns immer wieder neu vor Augen stehen, Vers 1, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Ich füge mal hier hinzu, im Korintherbrief sagt Paulus im Vers 1, ich bin Gottes Nachahmer, deshalb sollen wir ihm nachfolgen. Also werdet nun Gottes Nachahmer, macht es so wie er, als geliebte Kinder. Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Wandelt also genauso in der Liebe, wie er geliebt hat. Eine unglaubliche Aussage. Wir sollen die gleiche Gesinnung haben, die gleiche Liebe haben wie er. Und das wäre ein Wohlgeruch oder ein lieblicher Geruch für den Vater. 1. Petrus 2, den ersten paar Bibelstellen, dass wir einfach das Bild vor Augen haben. 1. Petrus 2, da geht es um unsere Berufung. Vers 21, denn dazu seid ihr berufen. Und das gilt wieder jedem, der an Jesus Christus glaubt. Wir sind dazu berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir seinem Fußstapfen nachfolgen. Also Christus hat zuerst gelitten, das ist das Vorbild und diesem Weg sollen wir folgen. Wir sollen auch die Bereitschaft mitbringen, diesem Leidensweg, den er gegangen ist, zu folgen. Johannes 13. Wiederum hat er uns hierin ein Vorbild hinterlassen, dem wir nachfolgen sollen. Und wir können auch diesem Vorbild folgen. Johannes 13, Vers 13. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Genau die gleiche Aussage wieder. Der Herr Jesus war bereit, den niedrigsten Dienst zu tun und seinen Jüngern die Füße zu waschen, ihnen damit zu dienen. Und da sind wir aufgerufen, diesem Vorbild zu folgen. Und letzte Woche hat der Armin diese Stelle aus Matthäus 11 genannt. Ein letztes Beispiel. Es gibt natürlich noch einige andere. Im Matthäus Kapitel 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hier ist die klare Aufforderung, von ihm zu lernen. Und wenn ich jetzt einfach diesen Satz nehme, der da steht, dann können wir von ihm lernen, was sanftmütig und demütig ist. Das sind jetzt ein paar wenige Bereiche, wo wir von Jesus Christus aufgefordert werden, von seinem Lebensvorbild, das er gelebt hat, etwas zu lernen. Und deshalb habe ich beim letzten Mal dies als Einstieg dieses Kapitel 1 im Johannesevangelium genommen, weil wir da genau dieses Prinzip erkennen. Hier sind die ersten Jünger, Andreas und Johannes. Sie hatten von ihm gehört, siehe das Lamm Gottes. Und dann kamen die beiden zu ihm, um zu hören und zu sehen, wie er lebt. Zu hören, was er sagt und zu sehen, wie er diesen Weg geht. Und das war der Ansatz für die beiden, diesem Lamm nachzufolgen, wohin es auch geht. Und als sie diesem Lamm nachfolgten, als sie Jesus Christus folgten, haben sie ganz eindeutig etwas gemerkt. Als sie das Leben von ihm sahen und als sie hörten von ihm, haben sie etwas gemerkt. Das ist ein völlig anderes Leben, wie das, was wir bis jetzt kennen. Hier ist jemand, der lebt anders und er redet anders und er handelt anders als die übrigen Menschen dieser Erde. Man könnte es im Grunde mit einem Vers zusammenfassen, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Christus wählte einen Stall, als er geboren wurde, um sich mit den Schwächsten dieser Erde gleich zu machen, zu identifizieren. Er verlangte nie nach Bequemlichkeit, nie nach Reichtum, nie nach der Absicherung dieser Welt. Er war vom ersten Moment seines Lebens an den größten Gefahren ausgesetzt, dem Tod. Vom Anfang an, als er geboren war, bis zum Ende deines Lebens und es endet am Kreuz mit seinem Tod. Er wählte das Niedrigste. Warum? Damit wir das Höchste bekommen konnten. Sein Leben war auf uns Menschen ausgerichtet und zur Ehre des Vaters. Im 2. Korinther 8, Vers 9 heißt es, er wurde arm, damit wir reich werden konnten. Und deshalb sage ich, jeder, der sich mit seinem Leben beschäftigt, so wie diese ersten Jünger damals, die seinem Vorbild nachgefolgt sind, die sahen, dass hier ein anderes Leben ist. Aber nicht nur das, was er lebte, das, was er tat, war so völlig anders, sondern auch das, was er seinen Jüngern weitergab. Schlagt mal eine Stelle auf, Markus Kapitel 8. Der König aller Könige, der Herr aller Herren, hat ein einzigartiges Leben gelebt. Aber die Lehren, die er weitergab, das waren die radikalsten, die es jemals auf dieser Erde gab. Die Lehren, die er weitergab, das waren die radikalsten, die es jemals auf dieser Erde gab. Nur ein einziges Beispiel. Markus Kapitel 8, Vers 34. Und er spricht hier nicht nur zu seiner Elite, zu den Jüngern, Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Kein Führer hat jemals solch strenge Forderungen an seine Nachfolger gestellt wie Jesus Christus selber. Immer zwei Bereiche. Das, was er lebte, war völlig anders. Das wissen wir aus der Schrift. Und das, was er lehrte, war radikal anders wie all das, was sonst gelehrt wurde. In der gesamten Weltliteratur gibt es kein Beispiel, das gleich käme mit der Bergpredigt. Ist ja interessant, es gibt sogar Gläubige. Ich habe gerade vor kurzem eine Begegnung gehabt mit einem Gläubigen, der war völlig überzeugt, dass die Bergpredigt uns gar nichts zu sagen hat. So kann man es natürlich einfach machen. Das gilt erst für das tausendjährige Reich. Und das gilt nur für die Juden. Okay? Aber ich bin überzeugt, dass das die Regierungserklärung des Königs ist und die gilt jedem Einzelnen von uns, der wiedergeboren ist. Dort ist der Maßstab von dem, was er gelebt hat und zu was er uns auffordert. Und jetzt stimmt es natürlich, wer kann das erfüllen? Die andere Frage, wollen wir es erfüllen? Wollen wir uns von Gott gebrauchen lassen? Das Problem ist natürlich, dass wir uns an die Worte Jesu gewöhnt haben. Wir können die Bibel heute lesen und diese Forderung von Jesus Christus lesen und wir können sie überlesen. Es betrifft uns manchmal gar nicht. Es heißt, wir lesen sie, wie wenn wir irgendwas anderes lesen würden. Ich meine jetzt die Art, wie er lebte und die Forderungen, die er stellt. Und er stellt Forderungen. Wir sind verpflichtet, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wenn wir lesen, wie der Herr gelebt hat und seine Forderungen hören und sie berühren uns nicht, dann bedeutet es, wir haben sie gar nicht verstanden. Wir haben sie nicht so verstanden, wie sie da stehen. Natürlich sind die Forderungen, die Jesus Christus hier stellt, menschlich unmöglich zu erfüllen. Wir können diese Nachfolge, diese Jüngerschaft nur dann mit der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes leben. Aber lassen wir dem Heiligen Geist den Raum? Das ist die Frage. Wir wissen auch, er ist der Anfänger Vollender des Glaubens. Er ist es, der sowohl das Wollen als wie das Vollbringen in uns wirkt. Darf er es wirken? Stellen wir uns den Aussagen, nehmen wir uns Zeit, wenn wir das Wort Gottes lesen, mal Stille zu halten, um tatsächlich zu prüfen, ja, was heißt das für mich ganz persönlich? Bitte ich den Herrn drum, Herr, verändere mich, dass ich so werde, wie du es möchtest. Das wäre jetzt der Bereich. Und ich möchte damit beginnen, was für eine Gesinnung hatte eigentlich Jesus Christus, bevor er auf die Erde kam. Und diese innere Herzenshaltung, die er hatte, die hat dann sein Leben hier auf dieser Erde geprägt. Und das ist bei uns genau das Gleiche. Es geht immer von innen nach außen. Diese erste Stelle ist sicher sehr bekannt. Psalm 40. Also wenn man über Jüngerschaft nachdenkt, dann müssen wir erst einmal das Bild von Jesus Christus vor Augen haben. Wie war es denn bei ihm? Und davon können wir alles lernen. Und die erste und wichtigste Aussage, die es da gibt, heißt im Vers 8, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht vor mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, ist meine Lust, sagt Menge, und dein Gesetz ist meinem Herzen oder tief in meinem Herzen eingegraben. Das war seine Herzenshaltung. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und jetzt können wir gleich an uns gehen. Ich möchte nicht so viel über uns sagen jetzt, es geht mir viel mehr um den Herrn Jesus jetzt. Aber ist es wirklich mir eine Lust? Und jetzt denkt doch mal drüber nach, was für einen Willen hatte der Vater für das Leben Jesu Christi vorbestimmt. Man kann sagen, er kam hier auf diese Erde, um zu sterben. Er kam hier auf diese Erde, um zu leiden. Er kam hier auf diese Erde, um den anderen Menschen etwas zu geben. Das war tief in seinem Herzen eingegraben und es war eine Lust, ein Begehren von Jesus Christus, genau das zu tun. Jetzt kann man über unsere Schwankungen reden, wie wir möchten. Denken wir mal drüber nach. Es müsste uns eine Freude bereiten. Es müsste uns eine Freude bereiten, den Willen Gottes zu tun. Und ich kenne es wirklich aus meinem Leben, dass manches, was mir klar ist, was der Wille Gottes ist, das kostet mich eine unglaubliche Überwindung. Weil es unangenehm ist, wenn ich das tue. Und so war es unangenehm für den Herrn Jesus, ist noch schwach ausgedrückt, unangenehm, im Garten Gethsemane. Überlegt euch mal, was es für ihn bedeutet hat, die Sünde von mir ans Kreuz hochzutragen. Es war ihm ein Begehren. Es war der Wille des Vaters. Und das war in seinem Herzen. Johannes 6, Vers 38. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ist uns die Tragweite dieser Aussage wirklich bewusst, dass wir darüber nachdenken? Der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der König aller Könige, der Herr aller Herren, kam nicht auf die Erde herab, um seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das zieht sich durch die ganzen Evangelien, wenn wir das lesen, vor allen Dingen sehr stark im Johannesevangelium. Und wie oft lebe ich noch ganz bewusst in meinem eigenen Willen. Ich will das so machen und fertig. Und ich glaube, das ist das, was uns eigentlich das Leben recht schwer macht, weil wir noch viel zu oft verhaftet sind in unserem eigenen. Und hier ist ein Jesus Christus, der gekommen ist, niemals seinen eigenen Willen durchzusetzen, eigene Wege zu gehen, obwohl er gekämpft hat in manchen Dingen, so wie wir auch, aber er hat immer den Willen des Vaters getan. Und diese Herzenseinstellung, diese Gesinnung, die er hatte, die hat sich ausgewirkt auf sein Alltagsleben, auf die Art und Weise, wie er dann über diese Erde gegangen ist. Ich nehme jetzt noch eine Stelle, die ist natürlich nicht in erster Linie auf Jesus Christus gemünzt, die ist auf Jesaja ganz klar gemünzt, aber wenn wir diese Aussage vergleichen in anderen Bibelstellen, zum Beispiel mit Josef im ersten Buch Mose, dann können wir trotzdem ganz deutlich diese Parallele sehen, dass das bei Jesus Christus auch so war. Jesaja hat eine Begegnung mit dem Heiligen Gott und dann im Vers 8 heißt es dann: Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Das sagt Jesus Christus auch, hier bin ich. Josef, hier bin ich. Und als die Zeit erfüllt war, sandte der Vater im Himmel seinen Sohn. Aber er hatte diese Grundbereitschaft, hier bin ich, sende mich. Wie ist dann unsere Gesinnung? Sind wir verwurzelt, verankert in unserem Leben, in unserem Beruf, in allem? Hat der Vater im Himmel wirklich die Möglichkeit, so zu uns zu sprechen? Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Ist das dann meine Herzenshaltung? Hier bin ich. Sende mich. Das meine ich jetzt damit. Das ist erst einmal eine Grundeinstellung, die wir mitbringen oder eben nicht mitbringen. Das sind genau diese Unterschiede, die so entscheidend sind. Da geht es gar nicht darum, was ich dann für ihn tue, ob ich Großes oder Kleines für ihn vollbringe. Da geht es überhaupt nicht um die Einzelheiten, überhaupt nicht. Es geht nur um eine Grundeinstellung. Und so sagt auch Jesus Christus dann, als er auf dieser Erde war, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Das ist meine Speise, davon ernähre ich mich. Wen soll ich senden? Hier bin ich. Noch eine Grundeinstellung, Jesaja 50. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht groß Gedanken darüber zu machen. Ich bin davon wirklich überzeugt. Schaffe ich das? Verpflichtet so zu wandeln, wie er gewandelt ist, das schaffe ich doch. Die Gedanken sind, meine ich, völlig fehl am Platz. wenn meine Grundeinstellung stimmt, wenn ich sage, Herr, hier bin ich, gib mir mein Sohn dein Herz, hier ist mein Leben. Und das ist eine weitere Grundeinstellung. Im Jesaja 50, Vers 4 heißt es, und das sieht man an diesen Versen, man müsste noch weiterlesen sogar, an diesen ganzen Versen sieht man, wie sich Jesus Christus immer und alle Zeit seinem Vater untergeordnet hat. Hier heißt es, Gott der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein, denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Erkennen wir hier die völlige Abhängigkeit des Sohnes vom Vater? Gott, der Herr, hat mir gegeben. Er hat gemacht. Er tut etwas. Er hat mir das Ohr geöffnet und er wird mir helfen. Und er hat sein Gesicht hart gemacht wie ein Kieselstein. Das steht genau im Lukas-Evangelium, als der Weg nach Jerusalem geht. Sein letzter Weg nach Jerusalem, da hat er sein Gesicht hart gemacht. Das heißt, er hat sich völlig ausgerichtet auf den Weg jetzt nach Golgatha. Aber das Wichtige und das Entscheidende ist hier, er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre wie ein Jünger. Jesus Christus war ein Lernender. Er hat gelernt von seinem Vater. Er hat gehört auf seinen Vater. Er hat sich das Ohr wecken lassen jeden Morgen, um zu hören, was möchte der mein Gott mit mir tun heute an diesem Tag. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt. Ich habe keinen Widerstand entgegengebracht und ich bin nicht zurückgewichen, egal was es gekostet hat. Meinen Rücken bot ich denen dar, das kennen wir, als er ausgepeitscht wurde. Er war bereit, den Weg bis ans Kreuz zu gehen. Warum? Weil er diese Gesinnung, diese Einstellung hatte, morgen für morgen sich das Ohr öffnen zu lassen. Herr, was hast du mir zu sagen? Wir können stille Zeit machen, ohne zu hören. Wir können die Bibel lesen, ohne zu hören. Wir können beten, ohne zu hören. Und das ist diese Grundhaltung, die Jesus Christus hatte. Und das meine ich, das können wir von ihm lernen. Ich kann keine Tote auferwecken. Und ich kann auch niemand heilen. Aber ich kann diese Einstellung mitbringen. Dein Wort ist tief in meinem Herzen eingegraben. Und es ist mir eine Lust, deinen Willen zu tun. Und ich höre jeden Morgen auf dein Wort. Ich will jeden Morgen hören, was du mir zu sagen hast. Und schau mal, dieser ewige, allmächtige Gott, Jesus Christus, der hatte ein Haupt, vor dem er sich gebeugt hat. Jeder Mann, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jesus Christus hatte ein Haupt über sich, eine Autorität über sich, der er sich gebeugt hat. Und sogar am Ende wird er seinem Vater, seinem Gott alles unterwerfen, damit er alles in allem ist. Das zeigt ganz deutlich, wie er sich völlig und ganz seinem Gott, seiner Autorität völlig unterworfen hat. Und das sieht man in seinem Leben, das er dann gelebt hat. Das wird deutlich in dem Leben, wie er gelebt hat. In der Art und Weise, wie er sprach, in allem, was er tat, hat sich das völlig gezeigt. Lukas Kapitel 22. Vers 42. Wir sind aufgerufen, du aber folge mir nach. Auf welchen Wegen sollen wir denn folgen? Wir gehen dem Lamme nach, egal wohin es geht. Egal welchen Weg er vor uns vorangeht. Ja, welche Wege ist er denn uns vorangegangen? Er hat uns etwas gezeigt. Vers 42 und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er musste gestärkt werden durch die Engel. Er war im ringenden Kampf, im Todeskampf, und er betete immer inbrünstiger, das Schweiß, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Aber das war seine Grundhaltung, nicht mein Wille. Wenn du willst, kannst du den Kelch an mir vorübergehen lassen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und ich glaube, genau darum geht's. Diese Grundhaltung, die wird es uns dann viel leichter machen, diesen Fußspuren zu folgen. Wenn aber diese Grundhaltung schon fehlt, dann wird es enorm schwer. Ja, Jesus kam auf die Erde nicht, um seine eigenen Pläne und Wünsche zu verwirklichen, nicht um ein schönes und angenehmes Leben auf dieser Erde zu führen, sondern er kam auf die Erde, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Hebräer 5, Vers 8. Das heißt, wo ist unsere Grundhaltung? Was erfüllt unser Herz? Schau mal, beim Herr Jesus heißt das, Vers 8, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. An dem, was er litt, musste er noch Gehorsam lernen. Er war doch Gehorsam. Aber im Lukas-Evangelium, wo er als Mensch beschrieben wird, sehen wir auch, dass er gewachsen ist. Auch an Erkenntnis. Er ist gewachsen an Alter, an Reife. Jesus Christus war ein Mensch, der gewachsen ist. Das bringt uns manchmal in Schwierigkeiten. Wie kann das sein? Er war doch selbst Gott. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Er kam, um im Gehorsam zu seinem Vater gegenüber den Weg zu gehen. Hier hat er uns ein ganz deutliches, eindrückliches Zeugnis hinterlassen, dass Gehorsam zum Glauben dazugehört. Nein, es ist eine Einheit. Glaube ohne Gehorsam gibt's gar nicht. Er hat es uns vorgelebt. Aber es kam aus seiner inneren Gesinnung, ich will den Willen des Vaters tun. Ich will ein Wohlgeruch für ihn sein. Das war sein Anliegen. Und er war gehorsam bis zum Tod. Ne? Philipper 2, Vers 6. Da sehen wir in wenigen Versen zusammengefasst, was für eine innere Einstellung der Herr Jesus hatte. Er kam aus der höchsten Höhe in die tiefste Tiefe. Philipper 2, Vers 6. Oder lest Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darauf war sein Trachten und sein Sinnen, seine Lebensausrichtung war darauf abgestimmt, den Vater zu verherrlichen, durch seinen Gehorsam. Denn am Ende seines Lebens kann er dann sagen, Vater, ich habe dich verherrlicht, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben hast. Der Gehorsam hat den Vater verherrlicht. Und diese Abhängigkeit, die zeigt sich vor allen Dingen in seinem Gebetsleben. Markus Kapitel 1. Der Herr Jesus kannte den Weg von Anfang an bis zum Ende. Von Ewigkeit her kannte er den Weg. Aber was sehen wir jetzt bei Jesus Christus ganz praktisch, als er über diese Erde ging? Der Richard hat eben das schon erwähnt. Da kam das genau so schon vor. Markus 1, Vers 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Morgens, als es noch sehr dunkel war, als die Menschen noch schliefen, als er noch Ruhe fand, weil die Tage, gerade wenn man das Markus-Evangelium liest, die waren völlig ausgefüllt Ich lese nachher noch so ein Beispiel. Das sehen wir, als es morgen war, noch sehr dunkel, da ging er hinaus, um zu beten. Warum? Er suchte die Gemeinschaft mit seinem Vater, weil er hören wollte, was hat der Vater heute ihm zu sagen. Er wusste doch, was noch alles zu tun ist. Er wusste das alles. Wie viel nötiger habe ich's? Und wisst ihr, wie schwer es mir manchmal fällt, stiller zu werden? Der Volker hat heute Morgen erzählt, wie er etwas früher aufgewacht ist wie sonst. Man merkt schon den Unterschied, oder? Man merkt den Unterschied, wenn man mal früher aufwacht, wenn die Welt noch etwas schläft. Und plötzlich hört man das Reden Gottes ganz anders. Und wir haben es ungemein nötig zu hören, was Gott zu sagen hat. Wenn es Jesus Christus nötig hatte, am Morgen stiller zu werden vor seinem Gott, wie viel mehr dann wir? Und ich meine, das könnten wir lernen. Lukas Kapitel 6. Lukas Kapitel 6, Vers 12. Es geschah aber an jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die ganze Nacht, die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die auch Apostel nannte. Eine ganze Nacht. Ich glaube, wir können uns eine ganze Nacht lang die Fußballspiele angucken, jetzt von der EM, oder eine ganze Nacht Fest feiern. Aber schaffen wir es noch als Christen? Schaffen wir es, ist falsch ausgedrückt. Ist es uns noch ein Herzensanliegen, eine ganze Nacht zu beten? Ja, wir sind ja nicht Jesus Christus. Wie viel mehr hätten wir es nötig, manchmal eine ganze Nacht zu beten? Ich habe gerade vor 2 Tagen mit dem Alexander Seibel telefoniert. Und ich erinnerte mich dann daran, wo ich da dran war. Vor vielen, vielen Jahren war er das letzte Mal bei uns. Und da hat er mir erzählt, dass er mal eine ganze Nacht für einen Menschen gebetet hat, der in okkulten Sünden war. Und dieser Mensch hat sich dann bekehrt. Und anschließend sagte er, Wolfgang, seit dem Tag habe ich das nie mehr geschafft. Merken wir die Unterschiede? Jesus Christus hat sich Zeit genommen, eine ganze Nacht zu beten. Genau das macht den Jünger aus. Also jetzt ja nicht denken, wenn ich jetzt eine Nacht lang bete, dann passiert das und jenes. Aber ich meine einfach diese Haltung, diese Grundhaltung, wie viel Zeit verbringe ich im Gebet? Und ich merke, in der letzten Zeit, ich tue mir so schwer, überhaupt ruhig zu werden, um beten zu können. Es sind so viele Tausende von Dingen, wo ich denke, die getan werden müssten, aber Jesus Christus hatte nur 3 Jahre. Er hatte 3 Jahre zur Verfügung, um ein riesiges Werk zu beginnen, und er hatte Zeit zum Beten. Hebräer 5, Vers 7. Hebräer 5, Vers 7. Es gibt ja manche Geschwister oder Brüder, die sagen, eine Gemeinde erkennt man, die wahre Gemeinde erkennt man in dem Gebetskreis und beim Brotbrechen. Dort, wo die Gemeinde betet, da beginnt's. Und das sollten wir uns mal alle miteinander prüfen. Wie sieht's da bei mir aus? Ich kann mich noch erinnern, vor, weiß nicht, 10 Jahren zurück etwa, war ich in Moskau. Und da hat mir eine Schwester von den Verfolgungszeiten erzählt. Und sie sagte damals, in der Zeit mussten wir ungemein viel beten. Es waren viele Geschwister im Gefängnis, viele, die sind getötet worden. Sie ist zweimal, jetzt muss ich aufpassen, ja, ich glaube zweimal in der Woche, über eine Stunde gefahren und zu Fuß gegangen, um in die Gebetsgemeinschaft zu kommen. Dann wurde in der Regel 2 bis 3 Stunden gebetet. Und dann ging es wieder über eine Stunde nach Hause. Eine Stunde Fahrt, es würde bedeuten, da bin ich fast im Schwarzwald. Ich würde wahrscheinlich nie auf den Gedanken kommen, in den Schwarzwald zu fahren, zu beten. Aber ich glaube, da liegt eine Not, die wir heute haben, dass dieses Miteinander beten und alleine vor Gott beten sehr vernachlässigt wird. Und da muss ich bei mir beginnen, das gebe ich zu, das möchte ich wieder neu lernen. Hebräer 5, Vers 7. Diese hatten den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Es ist eindeutig Jesus Christus gemeint hier. Vers 8, Vers 6 vorher, das drückt es ganz deutlich aus. Vers 8 haben wir schon gelesen. Diese hatten den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, den es aus dem Tod erretten konnte, und ist erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Was für ein gewaltiger Vers über unseren Herrn Jesus Christus. Jesus als abhängiger Mensch wird er hier dargestellt, als abhängiger Mensch im Gehorsam gegenüber seinem Vater, der genauso in Anfechtungen, in Schwierigkeiten stand. Er hat mit lautem Rufen, Flehen und unter Tränen es dem dargebracht, der die Macht hat. Genau das macht einen Jünger des Herrn aus. Hier sehen wir die vollkommene Jüngerschaft des Herrn Jesus Christus gegenüber seinem Vater. Welche Auswirkungen hatte das in seinem Leben? Ich glaube, wir kennen die Evangelien alle. Ich möchte mich beschränken wirklich auf ganz, ganz wenige Beispiele. Schaut mal, was hat es gezeigt in seinem Leben? Wie hat sich das ausgewirkt in seinem Leben? Johannes Kapitel 12. Vers 49, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Der Herr Jesus hat nicht aus sich selber geredet. Er hat nicht die Worte gewählt, die er wollte, sondern er hat die Worte weitergegeben, die der Vater ihm gesagt hat. Merken wir diese völlige Abhängigkeit, sogar die Art und Weise, darum, was ich rede, das rede ich so. Die Art und Weise war genau so, wie der Vater wollte. Das meine ich jetzt damit. Diese ganze Grundhaltung, die er hatte, dieses zu ihm kommen, dem Vater, sich ihm völlig zu unterwerfen, das hat sich darin ausgewirkt, dass er all diese Reden, die er gehalten hat, waren genau so, wie der Vater es wollte. Und es war die Art und Weise, wie es der Vater wollte. Eine Stelle noch zu seinen Taten, Johannes 8, Vers 28. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue allezeit, was ihm wohlgefällt. Und jetzt können wir hingehen, die ganzen Wunder durchgehen. All diese Taten, sie waren dem Vater wohlgefällig. Er tut allezeit, was der Vater will. Und jetzt ist doch nur die eine Frage an uns. Treten wir vor den Herrn und bitten ihn, uns zu zeigen, was wir tun sollen. Ist das unsere Grundhaltung, die wir haben? Und das, was wir lesen im Wort Gottes, wollen wir dem gehorsam sein? Wollen wir dem gehorsam sein? Und das ist so erstaunlich, wirklich erstaunlich, wenn man sich heute mit Christen unterhält, wie oft diskutiert wird über etwas, was schwarz auf weiß da drin steht. Wie da theologisch argumentiert wird, um das weg zu erklären, was da steht. Und wir haben letzte Woche im Hauskreis bei Auers die Kapitel 3 im 1. Mose gelesen. Und ich sage, die Eva hatte ein Problem. Sie hatte Gottes Wort gehört, aber nur oberflächlich. Wisst ihr warum? Sie sagt, Wir dürfen nicht essen von dem Baum in der Mitte des Gartens. In der Mitte des Gartens hat er Gott gar nicht gesagt. Das kann man überlesen. Aber Gott hatte nicht gesagt, der Baum inmitten des Gartens. Also sie hat der Spur nach was gehört von Gott. Und dann, ihr dürft sie nicht berühren, das hat ihr Gott auch nicht gesagt. Und das meine ich jetzt damit, es ist so wichtig geworden, heute das Wort Gottes zu kennen, wie es da steht. Nicht, wie der das predigt oder wie die theologische Meinung ist oder wie die Gemeinde das vertritt oder wie der oder jener das vertritt. Das ist alles uninteressant. Sondern kennen wir das Wort Gottes, und haben wir die Herzenshaltung, wenn ich das lese, dem gehorsam sein zu wollen? Darum geht's. Er kam, um gehorsam zu sein. Und der Wille des Vaters war, dass er Menschen wie uns rettet. Das war der Wille des Vaters. Er wollte, dass Jesus Christus auf die Erde kommt, um Menschen aus der Finsternis ins Licht zu führen. Und so haben wir heute die Aufgabe, Licht zu sein für die Menschen in der Finsternis, damit sie zu Christus finden. Und dazu gehört auch, dass wir diese Herzenshaltung haben und dass wir im Gehorsam den Weg gehen. Und dass wir ab und zu die Frage stellen, Herr, zu wem soll ich gehen? Wohin soll ich gehen, um dieses Licht weitertragen zu können? Und haben wir diese Grundhaltung von Jesus Christus, Markus Kapitel 10 nochmal, nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen. Keiner kümmert sich um mich. Und keinen interessiert es, wenn ich mal nicht da bin. Kennt ihr diese Aussagen? Und jetzt wäre es jetzt da in meiner Krankheit und wäre es jetzt da in meinem Elend. Keiner kümmert sich um mich. Er kam, um zu dienen. Und er war am Ende seines Lebens allein. Er war völlig allein. Und man wird so oft enttäuscht, wenn man erwartet, dass die anderen mir dienen. Da wird man so oft enttäuscht. Aber wenn ich ein Dienender bin, werde ich nicht enttäuscht. Da freue ich mich daran, dass ich jemand anders dienen kann. Und das hat Jesus Christus getan. Und er kam nicht nur, um zu dienen. Nein, er kam, um den größten Dienst zu tun, den es überhaupt gibt, sein Leben zu geben für dich und für mich. Lukas Kapitel 22. In der Zeit des Egoismus, der Selbstverwirklichung, sind das natürlich provozierende Verse. Denn Vers 27, denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt, oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Und der Herr Jesus, ich habe es vorhin schon erwähnt, kniete nieder. Und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und abgetrocknet. Wie ein niedriger Sklave hat er sich seinen Jüngern gegenüber verhalten. Bin ich bereit zu dienen? Die niedrigsten Dienste zu tun, um anderen etwas Gutes zu tun? Und es wäre der Ausdruck meiner Liebe zu den anderen Menschen. Und das hat Jesus Christus gelebt. Ich glaube, das ist natürlich der zentralste Punkt überhaupt und das fasst das Ganze zusammen. Er hat geliebt, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Er hat geliebt, uns von grundlegender Welt. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir sind gerechtfertigt, weil er uns geliebt hat. Er hat uns von grundlegender Welt an geliebt. Und seine Liebe, die ist ausgegossen jetzt in unseren Herzen. Er sprach nicht nur über Liebe, er hat sie gelebt. Ich kann über Liebe sprechen, auch hier vorne, aber lebe ich diese Liebe, ist eine ganz andere Ebene. Und das sieht man beim Herrn Jesus ganz deutlich, das, was er lehrte, das, was er sagte, steht in völliger Übereinstimmung mit dem, was er dann auch konkret tat. Und diese Liebe zu uns Menschen, die zeigt sich in seinem Lebensalltag. Und das ist auch das, wo ich manchmal erschrecke, wie oberflächlich ich manchmal an bestimmten Dingen vorübergehe. In Matthäus 9, Vers 36 heißt es, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid. Und das ist Liebe. Genau das ist Liebe. Er sah die anderen. Liebe ist, ich will dem anderen etwas Gutes. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid. Warum? Weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das hat ihm im Herzen wehgetan. Das hat er uns vorgelebt. Er hatte einen Blick, er sah nicht auf die eigenen Probleme, nicht auf die eigenen Umstände, nicht auf seine eigenen Schwierigkeiten. Er sieht die Not des anderen. Ein Jünger sieht. Jesus Christus hat es uns gezeigt, er sah die Not der anderen. Und er hat über Jerusalem geweint. Warum? Weil sie nicht Buße tun wollten. Er hat geweint. Ich glaube, wir sollten in diesem Punkt lernen zu weinen über Verlorene dieser Welt. Auch über Geschwister, die vom Weg abgekommen sind. Es ist viel leichter über sie zu richten oder sie zu verurteilen, wie über sie zu weinen. Und als Jesus Christus da zum Grab kommt, wo Lazarus gestorben war, da hat es ihn erschüttert im Herzen und er weinte. Er weinte, weil die anderen traurig waren wegen Lazarus. Er wusste ja, was er tun würde. Er wusste ja, dass er Lazarus auferwecken würde. Er wollte ja dieses Wunder wirken, aber er hatte Mitleid mit der Traurigkeit dieser anderen Menschen. Jesus Christus hat nie Tränen vergossen wegen sich selber. Er hat nicht geweint. Er musste nicht weinen über sein eigenes Versagen. Er weinte wegen uns. Markus Kapitel 6. Er weinte um die Verlorenheit der Menschen. Er hatte Mitleid mit ihnen. Und er lebte ein Leben, das so völlig anders war wie wir. Wir kennen alle die Stelle aus Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst am Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wie oft lesen wir diesen Vers und denken mal drüber nach, was das wirklich eine Konsequenz bedeutet. Der Herr Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat es vorgelebt, was es heißt, zuerst das Reich Gottes. Das heißt, zuerst die Verlorenen dieser Welt und in allem die Ehre des Vaters zu suchen. Hier steht im Vers 30, Markus Kapitel 6, Vers 30, und die Apostel versammeln sich bei Jesus und verkündigen ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Vielleicht sollte man dazu fügen, er hatte kurz vorher miterlebt oder gehört, dass Johannes der Täufer auch enthauptet worden ist. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort, und die Leute sahen sie wegfahren, und viele erkannten ihn, und liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen, und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er fing an, sie vieles zu lehren. Wenn hier stehen würde, und er fing an, sie zu lehren, oder etwas zu lehren, aber merken wir, er fing an, sie vieles zu lehren. Warum sage ich das? Der Jesus war müde. Er hatte Hunger. Sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Sie wollten einfach mal ausruhen. Und wenn man den ganzen Abschnitt liest, was ist alles passiert in dieser Zeit, er hatte kaum noch Ruhe gefunden. Und was sehen wir bei ihm? Er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach der Gerechtigkeit und nicht nach seinen eigenen Bedürfnissen, nach seinem eigenen Wohlergehen. Er sieht eine Volksmenge, er hatte Erbarmen, sie hatten keinen Hirten. Und das ist ein Vorbild, das er uns gelebt hat, dem wir nacheifern dürfen. Ausruhen dürfen wir uns der Ewigkeit. Ne? Wir brauchen Stille vor dem Herrn. Der Herr Jesus ist am Morgen früh an den Berg gegangen, war einsam dort, um dort mit seinem Vater Gemeinschaft zu haben. Aber dann wartet eine große Aufgabe auf ihn. Da ist eine große Volksmenge. Ja, der hatte vorher schon eine große Volksmenge gehabt. Er hat vorher schon viele. Aber hier sehen wir, Er stellt alles andere zurück, auch die Zeit des Essens. Und wir müssen doch ab und zu essen, oder? Da fällt mir gerade ein Beispiel ein von Hudson Taylor. Das ist eine Schwester beschrieben in China. Die war ganz alleine in einem Kanton, gab es nur einen Gläubigen, das war diese Schwester, nur einen. Und Hunderttausende von Menschen, Millionen wahrscheinlich waren es da. Und jeden Tag, von morgens früh bis abends spät, waren Frauen bei ihr und wollten das Evangelium hören. Dann ist sie ab und zu in Ohnmacht gefallen. So steht's drin. Dann haben die Frauen gewartet, bis sie wieder aufgewacht ist. Und dann wollten sie mehr vom Evangelium hören. Das sind Gedanken, die sind manchmal uns so weit entfernt. Genau da liegt der Unterschied. Der Herr Jesus kann uns die Kraft geben für so einen Dienst. Ist unser Herz bereit dazu? Sind unsere Augen sehend für die Not dieser Menschen? Wisst ihr eigentlich, wie groß die Not dieser Menschen ist? Mir ist es heute Morgen erst wieder klar geworden. Da bin ich wieder erschrocken darüber. Gestern, als ich zum Schulfest fuhr, wir haben geparkt, sitzt eine Frau im Auto, am Telefon und weint. Kannst du erinnern? Ich war mein Kopf so voll, da ich das zwar gemerkt habe, aber vorbeigegangen bin. Warum? Die Frau hatte irgendeine Not. Die sitzt im Auto mit Handy und weint. Und das erschreckt mich. Das erschreckt mich ganz einfach, wie oft ich daran vorbeigehe. Und das möchte ich dir lernen. Und jetzt glaube ich, das liegt an der falschen Blickrichtung. Wollen wir uns da verändern lassen? Wollen wir, dass der Herr Jesus uns da mehr erfüllt? Die Not dieser Welt ist so unfassbar groß. Unfassbar groß. Die Menschen haben keine Hoffnung. Die haben kein Ziel. Die haben niemand, der ihnen hilft. Niemand. Die Psychiatrien sind voll, oder? Die Krankenhäuser sind voll. Überall. Und wir sagen, wir fragen manchmal, ja, was kann ich tun? Natürlich kann ich nicht die ganze Welt verändern. Aber ich bin überzeugt davon, wenn wir alle mit dieser Herzenshaltung zu ihm kommen, Herr Jesus, hier bin ich. Zeig mir mal meine Aufgaben. Ich bin sicher, die Arbeit, die wird niemals enden. Die wird nie enden. Der Herr Jesus hat diese Liebe, dieses Mitgefühl nicht nur für die verlorenen Sünder, die wirklich für ihn bereit waren oder für seine Jünger, sondern vor allen Dingen auch zu seinen Feinden. Das möchte ich noch kurz beleuchten. Wie war seine Liebe zu den Feinden, zu denen, die ihm Böses taten? Lukas Kapitel 23. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir lernen sollten in einer Zeit, wo uns doch mancher Widerstand entgegensteht. Ja, der Herr Jesus Christus gegenüber seinen Feinden gelebt. Lukas Kapitel 23, Vers 28. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Vers 34. Als er dann am Kreuz war, Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Frauen, diese Töchter Jerusalems, sie haben geweint, als sie gesehen haben, was sie mit Jesus Christus tun. Und er sagt, hört auf, für mich zu weinen. Weint viel mehr über die, die mir dieses Böse tun. Die geschrien haben, kreuzige ihn. Und dann bittet er seinen Vater, vergib ihnen. Was hat Jesus Christus hier schon durchlebt, als er da am Kreuz hing? Und er hat einen Blick für die anderen. Und ich bin froh und dankbar, dass nicht nur Jesus Christus das gebetet hat. Das hat Stephanus kurze Zeit später gebetet. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und bis in die heutigen Tage gibt es Gläubige, die genau das gebetet haben. Obwohl sie so Bitteres erlebt haben, obwohl sie dem Tod damit ausgeliefert waren. Vater, vergib ihnen. Diese Menschen haben keine Ahnung, was sie tun. Es ist die Macht des Teufels, die da hinten dran steht. Aber hier sehen wir ein Menschenherz bei Jesus Christus, wie bei Stephanus, wie bei vielen anderen, die genau das gebetet haben. Vor kurzem, zwei Jahren in der Türkei, als die Frau ihren Mann und die Kinder verloren hat, im Grunde genau das gleiche Gebet: Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Sie hat vergeben. Selbst am Kreuz, selbst als er am Kreuz hing, denkt er noch an andere und bittet den Vater, vergib ihnen. 1. Petrus 2, Vers 22. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmäht er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Und da hat das Fleisch etwas absolut dagegen. Unser Fleisch, mein Fleisch, rebelliert, wenn man geschmäht wird, wenn man zu Unrecht beschuldigt wird, wenn man betrogen wird oder was es auch sein mag. Dann rebelliert oft etwas in uns. Aber Jesus Christus hat es dem übergeben, nämlich seinem Vater, der gerecht richtet. Und wir sollten aufhören, im Grunde uns selbst zu rechtfertigen, uns in ein besseres Licht zu rücken, und es fällt uns so ungemein schwer. Und daran sehen wir, dass er sanftmütig war, wie der Armin letzte Woche gesagt hat. Ein Sanftmütiger ist bereit, auch Unrecht zu tragen. Jesus Christus hätte die Macht gehabt, einzugreifen. Aber er hat seine Macht nicht gebraucht, und das ist Sanftmut. Und wir haben auch manchmal die Macht, etwas klarzustellen. Aber sanftmütig bedeutet, es nicht zu tun, sondern es Jesus Christus und dem Vater im Himmel zu übergeben. Herr, du siehst es. Greif du ein. Merken wir, und das ist dann ein Leben, das so völlig anders ist, wie das Leben aller anderen Menschen. Das ist völlig anders wie das Leben anderer Menschen. Und dann spricht man auch anders, wie das viele Menschen heute tun. Jetzt kann man sagen, und was ist jetzt daraus geworden? Der Herr Jesus hat es vorgelebt. Wie war es dann, als er nicht mehr auf dieser Erde war? Und damit möchte ich schließen. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Später heißt es in Kapitel 11 in der Apostelgeschichte, dass zuerst in Antiochia diese Menschen, diese Gläubigen, Christen genannt wurden. Warum wurden sie Christen genannt? Weil man ihnen das Bild von Jesus Christus gesehen hat. Und hier waren Laien, ungelehrte Leute, und so sind wir auch. Wir sind auch Laien. Wir sind keine Theologen. Wir sind nicht ausgebildet irgendwo in einer Bibelschule. Wir sind Laien. Aber werden wir daran erkannt, dass wir mit Jesus den Weg gegangen sind? Nein, dass wir mit Jesus den Weg gehen? Sprechen wir darüber, so wie Johannes, der Apostel Johannes, das, was er gesehen und gehört hat, das verkündige ich euch. Was haben wir gesehen und gehört von ihm? Was haben wir erfahren von ihm? Können die Menschen da draußen sagen, das ist einer, der Jesus Christus nachfolgt? Das können die Ungläubigen erkennen. Und das ist der Maßstab, den wir nicht kleiner machen sollten. Wir sollten ihn nicht kleiner machen. Wir sollten ihn nicht runterholen. Dass wir fehlen, steht leider außer Frage. Darüber können wir Buße tun. Aber blicken wir auf ihn. Blicken wir auf sein wunderbares Vorbild und sagen, Herr, verändere mich. Herr, gebrauche mich. Ohne ihn können wir nichts tun. Das ist alles richtig. Aber der Maßstab steht und der ist unverrückbar. Der ist absolut eingemeißelt. Nur ich lese manchmal diese Aussagen und es berührt mich gar nicht. Das erschreckt mich. Das erschreckt mich. Genauso wie mich das erschrocken hat, wo ich mir heute Morgen Gedanken darüber gemacht habe, dass ich diese Frau im Auto saß und ich bin vorübergegangen. Ich weiß nicht, ob ich ihr hätte helfen können, aber ich habe nicht einmal dafür gebetet. Das erschreckt mich. Und da möchte ich wieder einen Schritt weiterkommen, versteht ihr? Das ist das, was uns bewusst werden sollte. Er hat uns hier auf dieser Erde zurückgelassen, genau für diese Menschen, die diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung gar nicht haben. Folge du mir nach. Sind wir bereit, seinem Lebensvorbild zu folgen? Wir brauchen ihn. Richten wir unseren Blick auf ihn. Ob wir wenige sind oder viele sind, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Ein Mann hat ganz China verändert. Genauso könnte ich sagen, durch, ich weiß gar nicht, wie wir waren es denn am Anfang, die ersten Kommunisten waren auch nur 10 oder 12, die haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt, oder? Eine Idee. Jetzt kann man sagen, der Kommunismus ist gestürzt. Christus wird nicht stürzen. Aber merken wir, wie eine kleine Gruppe von Menschen die ganze Welt fast auf den Kopf gestellt hat? Wisst ihr, wie die gelebt haben? Beschäftigt euch mal mit den Kommunisten. Vielleicht bringe ich euch mal ein Zitat mit von einem Edelkommunist, das ist zum Kommunist werden. So hat es der Wolfgang Dück gesagt. Als ich die Kassette zum ersten Mal gehört habe, ich konnte nicht mehr Auto fahren. Ich bin rechts rangefahren, mich hat es erschüttert. Also im positiven Sinne erschüttert, wie dieser Mann sprach. Dieses Feuer, das bräuchten wir alle. Er ist in der Ewigkeit beim Herrn. Er hat einige Jahre dem Herrn gedient, solange er im Gefängnis war. Solange hat er dem Herrn gedient und dann starb er. Wollen wir noch zusammen beten? Herr Jesus Christus, wir wollen heute Morgen ganz bewusst von ganzem Herzen unseren Blick auf dich richten. Auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich will dir danken für dein wunderbares und eindrückliches Vorbild, das du gelebt hast hier auf dieser Erde. Herr Jesus, dein Leben, das ist so ein unfassbar hoher Maßstab. Es könnte uns erdrücken. Deine Worte, die du gesprochen hast über Nachfolge, sie sind so radikal, dass wir sie im Grunde gar nicht fassen können. Aber Jesus Christus, du wohnst in uns. Du hast uns deinen Geist gegeben, damit wir fähig sind, diesen Weg zu gehen. Und ich bin so froh und dankbar, dass du uns auch immer wieder hilfst, zu begreifen und zu erkennen, was es heißt, dem Lamme nachzufolgen, wohin es auch geht. Herr Jesus, du weißt, wo jeder einzelne von uns steht. Und du kennst unsere Herzen, du weißt, dass wir dir nachfolgen wollen. Aber du siehst auch, wie der Alltag uns immer wieder aufreibt. Wie ich so oberflächlich immer wieder dein Wort lese, dass es mich gar nicht mehr erschüttert, wenn ich diese Dinge lese. Dass es mich mehr gar nicht mehr herausfordert, so dass ich zu dir komme und bitte, Herr, verändere du mich, sende du mich, schenk du mir geöffnete Augen für die Verlorenheit dieser Menschen. Herr, hilf mir, dass es wirklich für mich eine Sehnsucht wird, wirklich im Willen des Vaters zu leben, wirklich gehorsam sein zu wollen, so zu lieben, wie du mich geliebt hast. Herr Jesus Christus, bitte erbarm du dich über mich und über uns, dass unser Leben einfach völlig anders wird, dass wir im Gegensatz zu dieser Welt sind und dass wir erkannt werden als solche, die dir nachfolgen, Herr Jesus Christus, weil unser Leben mehr redet wie unsere Worte, weil du redest durch uns. Ich möchte dich einfach bitten, hilf du uns dabei und schenk du uns Gnade, dass wir doch darüber nachdenken, auch was wir heute Morgen gehört haben. Amen.